Ich erinnere mich noch gut daran, als Olli und ich die Sitzordnung für unsere Hochzeit festgelegt haben. Das ist zwar jetzt schon 19 Jahre her, aber ich erinnere mich noch gut daran, weil das nämlich gar nicht so einfach war. Ja, das war doch schon eine Herausforderung. Da gab es ganz unterschiedliche Gruppen. Da gab es die Familie, da gab es die Verwandtschaft und da gab es die Freunde. Und das natürlich jeweils zweimal, einmal von Olli und einmal von mir. Und dann war es auch noch so, dass die Freunde ja aus ganz unterschiedlichen Abschnitten unseres Lebens kamen, also auch nicht so eine homogene Gruppe bildeten, sondern ganz unterschiedlich waren. Also mussten wir überlegen, wer kommt zusammen an einem Tisch, wer versteht sich wohl, wen kann man gut zusammensetzen, wer ist vielleicht so unterschiedlich, dass man es von vornherein lassen sollte und ziemlich weit voneinander irgendwie sollte man sie platzieren, wer hat vielleicht die gleichen Interessen, sodass es auch ein Gesprächsthema gibt, wenn man die zusammensetzt. Es wäre ja auch schön, wenn die Gäste miteinander reden würden und sich nicht anschweigen würden. Ja. Und wer ist vielleicht eigentlich ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen stiller und braucht jemand Extrovertierteres an seiner Seite, um ein bisschen aus sich rauszukommen? Also Fragen über Fragen. Die schwierigste Frage aber war, wer darf mit am Tisch des Brautpaares sitzen? Also bei Olli und mir am Tisch. Wer darf mit an diesem besonderen Tisch sitzen? Die Anzahl war begrenzt, das heißt, es konnten nicht alle bei uns sitzen, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Und es ist schon so, und das denke ich, vielleicht nehmt ihr das auch so wahr, dass der Tisch des Brautpaares ja einfach was Besonderes ist. Ja, das ist, da sitzen ja die beiden Hauptpersonen, das Brautpaar. Dieser Tisch bekommt die meiste Aufmerksamkeit und da wird am meisten hingeschaut. Bei diesem Tisch gibt es zuallererst was zu essen, das ist ja auch wichtig. Ne? Also wer sitzt an diesem Tisch, wem wird diese Ehre zuteil? Das ist die Frage. Die Eltern des Brautpaares, die Geschwister, die Trauzeugen. Was ist aber mit den Großeltern? Sollten die nicht auch mit beim Brautpaar sitzen? Oder was ist mit den Freunden, die man so selten sieht? Bei uns waren Freunde extra aus Dänemark und auch aus Österreich angereist, die man tatsächlich ganz, ganz selten sieht. Sollten die nicht eigentlich bei uns sitzen, also beim Brautpaar? Also nicht ganz so einfach, das zu entscheiden. Und dann gab es natürlich immer wieder Menschen, das kennt ihr bestimmt auch, immer wieder Menschen, die wissen, wie es richtig ist. Ja, und die einem das dann auch sagen und damit mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg halten. Und so manch einer war sich auch sicher, dass er doch auf jeden Fall an diesen Ehrentisch gehört, ja, zur Rechten oder zur Linken des Brautpaares sitzen sollte. Und das hätte, da waren wir uns sicher, wiederum zu Ärger und Unmut geführt, dass andere gesagt haben, ja, aber warum der und warum ich nicht? Gar nicht so einfach, so eine Sitzordnung. Und um eine Art Sitzordnung geht es auch in unserem Predigttext heute. Wer nochmal reingucken will, steht im Markus-Evangelium im 10. Kapitel, die Verse 35 bis 45. Wolfgang hat uns das gerade schon vorgelesen und er hat es ja gesagt, ihr habt bestimmt die Ohren alle gespitzt. Es geht um Johannes und um Jakobus. Und die beiden haben eine ganz besondere Bitte an Jesus, sie möchten dann später im Himmelreich die Ehrenplätze haben, möchten an der rechten und an der linken Seite von Jesus sitzen. Eine besondere Bitte, die sie hier haben. Jakobus und Johannes gehören zu den 12 Jüngern, die mit Jesus unterwegs waren. Und die beiden waren Brüder und sie hatten einen ganz besonderen Spitznamen. Sie wurden auch die Donnersöhne genannt. Die Donnersöhne. Sie waren bekannt für ihr doch aufbrausendes Temperament, könnte man sagen, und daher nannte man sie die Donnersöhne. Wie die anderen Jünger auch, hatten sie für Jesus alles aufgegeben, ihren Besitz, ihren Beruf und sogar ihre Familie und waren ihm nachgefolgt. Aber die beiden Jünger, Jakobus und Johannes, waren doch besonders in den Augen von Jesus. Also es gibt immer wieder Situationen, in denen Jesus die beiden und natürlich auch Petrus, die beiden rausgenommen hat und ihnen besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat. Das wird immer wieder deutlich. Kurz vor unserem Predigtext, da erzählt Markus in seinem Evangelium, dass Jesus Jakobus, Johannes und Petrus mitgenommen hat auf einen hohen Berg. Und auf diesem Berg Da gab es die sogenannte Verklärung Jesu. Das heißt, Jesus war plötzlich in so einem strahlenden Licht und eine Stimme kam vom Himmel, die Stimme Gottes, die gesagt hat, das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Das heißt, diese drei Jünger haben mitbekommen, wie Jesus sich als Sohn Gottes offenbart hat. Also wirklich was ganz Besonderes und ein beeindruckendes, ein tief beeindruckendes Erlebnis für die Jünger damals. Und daher ist es auch irgendwie verständlich, dass diese beiden Donnersöhne sich für etwas Besonderes halten. Ja, wo sie doch irgendwie mit Jesus besonders eng sind und auch Jesus sie irgendwie anscheinend für was Besonderes hält. Und so packt sie jetzt der Ehrgeiz und sie stellen diese Forderung, oder sagen wir die Bitte an Jesus, dass sie doch Ehrenplätze bekommen sollten. Und treten damit aber auch in Konkurrenz mit den anderen Jüngern natürlich. Und vorher gab es da auch schon Probleme, also innerhalb dieser Jüngergruppe. Da haben sie sich darüber gestritten, wer der Größte unter ihnen sei. Und Jesus hat letztlich damit reagiert, dass er ein Kind zu sich gerufen hat und dieses Kind in die Mitte der Jünger gestellt hat. Und um zu zeigen, dass die Jünger den Blick weg von sich hin auf das Kleine, auf das Schwache, auf das Hilflose richten sollten. Die Situation der Jünger aber, die wurde immer schwieriger, denn Jesus erzählte immer mehr davon, welches Leiden noch auf ihn zukommt und dass er bald sterben wird. Und die Jünger wurden immer unsicherer, ja, und fragten sich auch immer wieder, warum sind wir denn eigentlich mit Jesus gegangen? Also wozu, wenn er doch jetzt sowieso sterben wird? Und an einer Stelle, Matthäus 19 ist das, spricht Petrus Jesus auch darauf an und fragt ihn auch, was habe ich denn davon? Was haben wir davon, dass wir alles aufgegeben haben für dich und du stirbst jetzt doch? Und Jesus nimmt diese Frage von Petrus ernst. Er nimmt sie ihm tatsächlich nicht übel, sondern er macht ihm ein ganz wunderbares Versprechen. Nämlich er verspricht Petrus und den anderen Jüngern ein ewiges Leben an seiner Seite. Und so wie Jesus auf einem Thron sitzen wird und regieren wird, werden das die Jünger auch tun. Die Jünger werden auch auf dem Thron sitzen und mit Jesus regieren. Was für ein Versprechen, ne? Da kann man sich auch vorstellen, dass es sich vielleicht lohnt, da in die Nachfolge zu gehen. Jetzt aber kommen die Donnersöhne. Ja? Das war ihnen nicht genug, auf einem dieser Throne irgendwo zu sitzen. Ja? Sie wollten eine besondere Stellung, eine ganz besondere Ehre wollten sie, einen besonderen Platz, und zwar auf der rechten und auf der linken von Jesus. Ehrenplätze sozusagen. Sie wollten zusammen mit Jesus vielleicht auch am meisten bewundert werden, am meisten gesehen werden, vielleicht am meisten Einfluss haben. Wenn man direkt bei Jesus sitzt, dann kann man da ja vielleicht doch noch ein bisschen mehr regieren als die anderen. Vielleicht am meisten Macht haben, ja, wie Stefan das sagt, mit der Macht. Und das haben sie ganz selbstbewusst, sind sie zu Jesus gegangen und haben das auch und haben genau das gesagt. Und dass sie dadurch in Konkurrenz zu den anderen Jüngern treten, und sich gewissermaßen über sie stellen, das scheint sie gar nicht groß zu stören. So wichtig ist ihnen ihr Anliegen. Ehrgeiz wird deutlich und Konkurrenzdenken, das wird deutlich, ja, bei den beiden Brüdern, bei diesen Donnersöhnen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was zum Menschsein dazugehört. Was zu uns Menschen einfach dazugehört. Bei dem einen vielleicht ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Aber dass wir das irgendwie alle kennen, ehrgeizig zu sein, dieses Konkurrenzdenken, in diesem Konkurrenzdenken zu leben. Und das geht ja schon ganz früh los. Wir müssen uns nur Kinder angucken, da merkt man das schon sehr, sehr schnell, dass das doch irgendwie zu uns gehört. Also bei unseren Kindern habe ich das ganz stark gespürt, gerade als sie noch kleiner waren. Naja, nicht unbedingt der Ehrgeiz, ja, den würde ich mir doch immer mehr noch wünschen, gerade was die Schule angeht. Ich meine eher dieses Konkurrenzdenken, ja. Da waren alle drei ganz groß drin, vor allen Dingen, als sie noch kleiner waren. Ja? Wer kann schneller laufen, wer kann höher hüpfen, wer kann lauter schreien? Und wem gucken Mama und Papa auch am allermeisten genau dabei zu? Ja? Wer darf am Abend oder auch sonst wann auf dem Schoß von Mama und Papa sitzen und wer bleibt bei drei Kindern halt irgendwie übrig und sitzt dann daneben? Wer bekommt mehr Aufmerksamkeit? Positive wie negative, ist dann letztlich auch egal, Hauptsache Aufmerksamkeit. Das konnten sie gut. Teilweise können sie das immer noch. Der Konkurrenzkampf allerdings ist ja nicht nur zwischen Geschwistern und nicht nur bei Kindern, sondern der geht ja unser Leben lang weiter. Ja? In der Schule zum Beispiel. Wer hat die besseren Noten? Wen mag der Lehrer am liebsten? Wer ist auch in der Klasse am beliebtesten? Im Beruf, wer verdient mehr? Wer steigt höher auf der Karriereleiter? Wer kann mehr vorweisen? Wer ist erfolgreicher? Wer steht an der Spitze und hat das Sagen? Statussymbole hat Stefan auch gerade schon gesagt. Ja, hier dieses mein Haus, mein Auto, meine Yacht und was auch immer. Wer auch dazu sagen, hier, guck mal, das habe ich. Beim Sport habe ich nochmal überlegt, Sport lebt tatsächlich ja genau davon, ja, von diesem Konkurrenzkampf. Da ist eine Menge Ehrgeiz gefragt, um erfolgreich zu sein. Und ich muss es in dieser Predigt auch nochmal erwähnen, Germany's Next Topmodel, ja, da sehen wir das jede Woche, wie diese Mädchen da in diesem Konkurrenzkampf drin sind. Wer ist die Schönere? Wer kann besser auftreten? Wer ist selbstbewusster? Und ich glaube auch, dass wir Christen auch davon nicht gefeit sind, vor diesem Konkurrenzdenken. Ja? Wer ist der bessere Christ? Wer betet mehr? Wer vertraut mehr? Wer setzt sich mehr für andere ein, tatkräftig oder auch finanziell? Und auch wenn das nicht immer so offensichtlich ist, denke ich, schwingt dieses Denken doch immer wieder auch so unterschwellig mit. Und bei alledem, da könnte man wahrscheinlich noch viel mehr aufzählen, ist es doch irgendwie so, dass wir Menschen nach Anerkennung, nach Wertschätzung streben. Wir wollen gesehen werden. Guck mal, was ich kann. Guck mal, was ich habe. Guck mal, wie erfolgreich ich bin und. Also wir Menschen sehnen uns danach. Wir sehnen uns danach, gesehen zu werden, anerkannt zu werden, wertgeschätzt zu werden. Wir sehnen uns nach Liebe und Anerkennung. Von den Eltern, ja, von den Lehrern, von den Freunden, halt auch hier in der Gemeinde, von dem Chef, von den Arbeitskollegen und. Und dabei, dazu gehört es irgendwie auch, andere zu überholen, ja, besser sein zu wollen. Das gehört zumindest für viele Menschen auch dazu. Irgendwie scheint es in unserer Natur zu liegen, ne? Irgendwie gehört es zum Menschsein dazu. Und die Jünger sind ja auch nur Menschen. Auch die Donnersöhne, ja, sind auch nur Menschen. Sie haben das gleiche Bedürfnis, ja, die gleiche Sehnsucht nach Anerkennung und Wertschätzung. Und besonders Jakobus und Johannes geht es so. Sie möchten ganz besondere Anerkennung von Jesus. Sie möchten größere Aufmerksamkeit noch, als es die anderen Jünger bekommen. Und irgendwie verstehe ich sie ja auch. Ne? Also Jesus hat sie ja auch bevorzugt. Jesus hat ihnen ja auch gezeigt, dass sie was Besonderes sind. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass es schwer zu verstehen ist, dass sie diese Bitte, diese besondere Bitte auch gerade in dieser Situation vor Jesus bringen. Denn gerade vorher noch kündigt Jesus immer wieder an, dass er leiden und dass er sterben wird. Und eigentlich müssten die Jünger wissen, was ihrem Herrn in den nächsten Tagen noch bevorsteht. Und doch richten sie gerade diese Bitte an Jesus. Also ganz drastisch ausgedrückt ist es so, dass Jesus auf seinem Leidensweg, ja, gerade irgendwie so der tiefsten Erniedrigung entgegengeht. Und die Jünger bewerben sich auf den höchsten Platz der Ehrentribüne. Das passt nicht zusammen und das zeigt vor allen Dingen, dass die Jünger nicht alles verstanden haben. Vielleicht in dem Moment gar nichts verstanden haben. Sie haben nicht verstanden, dass bei Jesus die Maßstäbe dieser Welt auf den Kopf gestellt werden. Ja? Dass es ihm nicht um Macht geht und nicht um Recht haben geht. Es geht ihm nicht darum, was er verdient hätte oder was ihm zustehen würde. Jesus ist der Sohn Gottes. Ja? Jesus ist der Herr der Herren und Jesus müsste nur einmal so machen und es passiert genau das, was er will. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, begibt er sich in die totale Ohnmacht. Er geht in die tiefste Dunkelheit und erträgt das größte Leid, um uns Menschen zu retten. Das heißt, der Sohn Gottes, der opfert sich selbst, und zwar für andere, für uns. Und jetzt in der Passionszeit denken wir auch gerade daran, an diesen schweren Weg, den Jesus gehen musste. Das heißt, es geht Jesus nicht um das Streben nach Macht oder nach Anerkennung, nach Bewunderung. Es geht ihm tatsächlich gar nicht um sich. Vielmehr geht es ihm um seine Mitmenschen. Es geht ihm darum, ihnen zu dienen. Besonders den Schwachen, den Kranken, den Hilflosen. Und genau deswegen stellt er auch ein Kind in die Mitte der Jünger, um zu zeigen, worum es geht. Weil Kinder in der damaligen Zeit überhaupt keine Rechte hatten, völlig hilflos waren und schwach waren. Damit zeigt Jesus, um diese Menschen geht es, um die, die unsere Hilfe brauchen. Ihnen sollt ihr dienen. Und Jesus macht es ihnen vor. Ja, in zahlreichen Geschichten in den Evangelien wird gezeigt, wie er den Menschen dient, wie er ihnen hilft, wie er für sie da ist. Und nicht zuletzt wird auch erzählt, wie er sich eine Schürze umbindet, auf die Knie geht und seinen Jüngern die Füße wäscht. Das heißt, er erniedrigt sich, er macht sich klein und er dient den Jüngern, er dient den Menschen. Und das erwartet er auch von seinen Jüngern. Nicht, dass sie sich darum streiten, wer der Größte ist oder wer später den besten Platz im Himmel haben wird. Das liegt Jesus völlig fern. Im Gegenteil, Jesus sagt, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Das heißt, bei Jesus gelten andere Maßstäbe als in dieser Welt. Und er hat es selber vorgelebt und er beschreibt es auch so, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Der Wochenspruch für heute. Das heißt, Jesus geht bis in den Tod, und zwar als Lösegeld. Er ist es, der unsere Schuld bezahlt. Und der uns frei macht von unserer Schuld und der uns eine Zukunft schenkt. Ja? Der uns ein Leben an seiner Seite schenken möchte, wenn wir auf ihn vertrauen. Das heißt, sein Tod ist der Dienst von Jesus an uns Menschen. Völlige Selbsthingabe und Erniedrigung. Und dann wollen die Jünger groß sein. Ja? Sie wollen mächtig sein und einflussreich und verehrt. Das passt nicht. Ne? Das passt nicht zusammen. Darum sollen die Jünger sich nicht kümmern, sagt Jesus. Ehrgeiz, Konkurrenz, Macht, danach sollen sie nicht streben. Bei Jesus zählt der Dienst am Mitmenschen, die Aufopferung für andere. Und genau das sollen auch die Jünger tun. So sagt Jesus, ihr werdet auch den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft wurde. Das heißt, ein Apostelleben ist nicht geprägt davon, dass man geliebt wird, dass man anerkannt wird, bewundert wird. Ein Apostelleben ist gekennzeichnet davon, dass man verfolgt wird, angefeindet wird und dass man Leid erlebt. Das ist das Leben eines Apostels. Das ist das Leben eines Nachfolgers, jemand, der tatsächlich das Wort Gottes verkündet und danach lebt. Und zwar ist es ein Leben im Dienst des Mitmenschen. Ein Leben in völliger Aufopferung. Und Jesus sagt, so wird es euch auch ergehen. Euch Jüngern wird es auch so ergehen. Und von vielen, tatsächlich wissen wir auch, dass es genau so war. Dass sie letztlich für Jesus bis in den Tod gegangen sind. Und die beiden Donnersöhne, Jakobus und Johannes, von denen wissen wir auch, dass sie diesen Tod gestorben sind. Was ist mit den besten Plätzen im Himmelreich, die sie gerne hätten, die beiden? Da sagt Jesus ganz klar und sagt, da kann ich euch sowieso nichts versprechen. Denn da habe ich keinen Einfluss darauf. Diese Plätze vergibt Gott. Mein Vater im Himmel, der weiß, wer welchen Platz bekommen wird. Und er bestimmt sie. Also das heißt, selbst wenn Jesus wollte, könnte er den Donnersöhnen diese Bitte gar nicht erfüllen. Gott ist es, der die Plätze bestimmt. Und er allein sagt, wer wohin kommt. Und das müssen die Jünger, die Menschen, die müssen es akzeptieren. Und das gilt ja nicht für die Jünger, das gilt auch für uns. Ich kann mich anstrengen, so viel wie ich möchte. Aber mein Platz ist bereits bestimmt. Und das kann total frustrierend sein, ja, für alle, die glauben, sich durch besondere Leistungen irgendwie ihren Platz erkämpfen und erarbeiten zu müssen, ja, oder zu können. Für jeden, der sich so sehr anstrengt, um Erfolg und um Liebe und Zuneigung zu bekommen. Kann es frustrierend sein, das zu hören? Denn bei Gott ist das anders. Es ist nicht so wie in dieser Welt. Und ich finde, dass das eine wunderbare Zusage ist. Eine Zusage nämlich für alle, die auf Gott vertrauen wollen. Für alle, die heißt es nämlich, du hast deinen Platz bei Gott. Und diesen Platz, den hat Gott für dich ausgesucht. Und den kann dir keiner wegnehmen. Auch nicht, wenn er vielleicht erfolgreicher ist, ja? Oder wenn er irgendwie klüger ist oder wenn er schöner ist, kann er dir den Platz nicht wegnehmen, weil Gott hat dir diesen Platz zugewiesen. Das heißt, du brauchst dir keine Gedanken zu machen, wo dieser Platz ist, denn Gott weiß, was der richtige Platz für dich ist. Mach dir also keine Gedanken um die Platzkarten und hab einfach Vertrauen auf Gott. Und dieser Gedanke, der kann total entlasten, finde ich, und kann uns beruhigen. Es gibt kein Gerangel um die besten Plätze. Ja, es gibt kein Herumgeschubse, es gibt auch kein endloses Warten irgendwie auf Anerkennung und Zuneigung, auf Liebe. Kein Konkurrenzkampf, es gibt kein Neid. Denn bei Gott ist unser Platz sicher. Und wenn ich ihm vertraue, dann darf ich auch wissen, dass er mich kennt. Dass er weiß, wo ich hingehöre. Und vielmehr noch, ich darf wissen, dass er mich liebt. Und dass er mich sieht, so wie ich bin. Und dass er mich wertschätzt und anerkennt, so wie ich bin. Wenn ich darauf vertraue, dann kann mich das entlasten. Denn Gott ist der, der unsere Sehnsucht stillen möchte. Bei ihm finde ich Liebe und finde ich Anerkennung. Er hält einen Platz für mich bereit. Wie viel freier und entspannter kann ich durchs Leben gehen, wenn ich das wirklich weiß, wenn ich darauf vertraue. Gott liebt mich und Gott weiß, wo ich hingehöre. Und jetzt merken wir, worum es im Himmelreich geht. Es geht nicht darum, irgendwelchem Lohn oder irgendwelche Ehre anzustreben. Es geht nicht darum, in Konkurrenz mit anderen zu treten. Es geht nicht darum, zu versuchen, schneller, besser, größer, erfolgreicher zu sein. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie Anerkennung und Ruhm bekommen müssen. Denn im Himmelreich werden Lohn und Anerkennung von Gott verschenkt. Und zwar verschenkt so, wie es ihm gefällt. Wir nennen das Gnade. Es ist die Gnade Gottes. Es ist nicht etwas, was wir beanspruchen oder uns bearbeiten könnten, sondern es ist etwas, was wir uns schenken lassen können von Gott. Weil Gott gnädig ist. Und weil wir diese Gnade spüren dürfen. Und Gott gefällt es, gerade das Schwache, das Niedrige, das Leidende zu erhöhen. Und das hat Jesus uns vorgemacht. Ja, er hat sich um die Mitmenschen gekümmert. Gerade um die, die Hilfe nötig hatten. Gerade um die Schwachen, um die Hilflosen hat er sich gekümmert. Er hat sich selbst zurückgenommen und war für die anderen da. Und darin will Jesus ein Vorbild sein. Ein Vorbild in selbstloser Liebe unseren Mitmenschen gegenüber. Ein Vorbild für die Jünger damals, aber natürlich auch ein Vorbild für uns heute. Dass wir für unsere Mitmenschen da sind, dass wir uns zurücknehmen und uns um andere kümmern. Das wünscht er sich auch von uns. Und zum Abschluss, die beiden Donnersöhne, ja, haben sie verstanden, was Jesus da sagt und worum es Jesus geht? Haben sie verstanden, dass bei Jesus die Weltordnung tatsächlich ganz anders ist? Dass er alles auf den Kopf stellt, das, was wir Menschen glauben? Haben Sie vielleicht auch Ihren Ehrgeiz und das Streben nach Anerkennung und nach Macht, haben Sie das aufgegeben, weil Sie verstanden haben, dass es um was anderes geht? Johannes, der eine Bruder, er hat mehrere Briefe noch geschrieben. Und diese Briefe, die sind uns in der Bibel überliefert, die sogenannten Johannesbriefe. Und da wird es deutlich, sehr deutlich sogar, dass Johannes es verstanden hat. Und so schließe ich mit Worten aus dem ersten Johannesbrief. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, Wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Amen.